HR3,
der Gast des Tages.
Andreas Kieling, Tierfilmer, Autor und Abenteurer.
Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Andreas Kieling, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, großes Grinsen im Gesicht, etwas müde um die Augen, wenn ich das sagen darf. Woran liegt es? Was
liegt daran,
macht so ein Abenteurer am Abend, bevor er in die Sendung kommt?
Ja, normalerweise, also in Deutschland führe ich ja ein ganz normales Leben, wie jeder andere auch. Und wenn ich beim ZDF bin, dann klettere ich ja auch nicht an der Außenfassade zur Redaktion hoch, sondern nehme die Treppen.
Ja.
Aber heute Nacht haben wir halt sehr viele Kröten abgesammelt und die Krötenwanderung hat überall eingesetzt. Und die wenigsten werden es wissen, 80% aller Erdkröten werden in Deutschland von Autos überfahren und dem wirken wir halt ein bisschen dagegen.
Und haben praktisch die Kröten, man sagt ja auch Kröten, nicht Frösche, ne? Da gibt es einen großen Unterschied.
Ja, ist ein großer Unterschied.
Von der Straße getragen.
Genau,
von
an ihre Laichgewässer, da wo sie ableichen wollen. Ja.
Das heißt, die Autos oder die Straßen, die dann gebaut werden, durchschneiden dann natürlich auch genau diese
Spuren. Zum Teil.
Also
es wird ja heute viel gemacht. Es werden Schutzzäune aufgestellt oder Tunnel für die Kröten. Und also es ist nur ein Teil des Naturschutzes. Wir sind ja gerade sehr aktiv in Deutschland unterwegs, also letztes Jahr gewandert. Dieses Jahr zwei große Filme über so eine Art Inventur der Natur. Also wo stehen wir eigentlich mit unserer Natur in Deutschland? Kann man jetzt schon sagen, es ist sehr positiv eigentlich, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Und ja, der Sache sind Cleo und ich auf der Spur.
Ja, also wir haben eine ganze Menge zu besprechen heute Morgen. Und
unbedingt.
Sie sind natürlich ein Mann, der überhaupt nicht ruht und rastet, schon mal gar nicht. Und wir haben in den aktuellen Spiegel geschaut und ich sehe gerade, ein deutscher Wandersommer, also die Arbeit, über die wir natürlich heute auch sprechen werden 1400 Kilometer entlang der innerdeutschen Grenze schon auf Platz 12. Ist doch,
wunderbar. Das sieht Richtung Bestseller aus. Also das ist natürlich ein Riesending, zumal das ja ein sehr seriöses Buch ist. Es geht ja nicht irgendwie, wie nehme ich 30 Kilo ab oder welche Probleme habe ich mit meinem Vater, sondern es ist eben eine Geschichte, die in Deutschland in der Natur spielt. Und insofern finde ich es besonders gut, dass dieses Buch auch dementsprechend beachtet wird.
Und bei allen internationalen Reisen haben Sie denn gedacht, dass das Thema so auf so ein Interesse stoßen würde?
Ja. Also wir hätten es selber nicht gedacht. Also als damals die Idee an mich herangetragen wurde, durch Deutschland zu wandern, dachte ich, super Thema. Ich bin vorher Teilstrecke dieser ehemaligen deutsch-deutschen Grenze schon mal mit dem Mountainbike abgefahren, dachte, das mache ich sofort. Als ich hörte, wie weit das ist, dass das 1400 Kilometer sind, mit Rucksack und mit Cleo zu wandern, dachte ich, holla, ist eine ganz schöne Strecke.
Und warum ist die Entscheidung gefallen, zu Fuß zu gehen und eben zum Beispiel nicht mit dem Mountainbike die Strecke abzufahren?
Naja, also Wandern hat ja was sehr, ich will mal schon sagen, fast Meditatives. Und wer mal wieder gewandert ist, und das Buch soll ja auch Mut und Lust auf Wandern machen, der wird feststellen, dass man wieder eine ganz andere Wahrnehmung der Natur hat. Mhm. Also mit dem Mountainbike bist du einfach sportlich unterwegs. Also ich fahre leidenschaftlich gerne Mountainbike.
Aber wird sicherlich auch andere Begegnungen, ja?
Ja,
man halt findet vielleicht Mitwanderer oder trifft Menschen unterwegs.
Ja. Also das Treffen der Menschen auf dieser Reise, das war auch ein ganz, ganz großer Reiz für mich. Und das waren tolle Gespräche, die ich hatte. Egal, ob das in der hessischen Rhön war, ja, mit irgendwelchen Biologen oder mit einem Franziskanermönch in einem Kloster im Eichsfeld oder diese tolle Geschichte mit dieser alten Frau auf der Hollywood-Schaukel am Schalsee, also kurz vor der Grenze.
Die schönen Geschichten
grandios.
Erzählt und von der schönen Försterin.
Und von der
schönen musst
Försterin.
Du natürlich auch erzählen.
Ja.
Also wir haben viel zu erzählen über dieses Wandern, aber eben auch über all die anderen wunderbaren Projekte. Andreas Kieling sitzt mir gegenüber, richtig durchtrainiert, ja? Wahnsinn.
Ja.
Muss ich mal sagen
hier,
ich habe schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass ich die letzten 3 Tage nicht joggen war.
Geh doch mal ein bisschen wandern.
Nein, ich habe dein Buch gelesen, deswegen komme ich nicht raus in die Natur. Und wir wollen ein bisschen sprechen über ein deutscher Wandersommer. Also die meisten planen jetzt wahrscheinlich ihren Urlaub, packen ihren Koffer und denken, oh, erstmal, auch wenn es heute so schön ist, weg aus Deutschland, irgendwo in den Süden. Warum soll man sich mal Zeit nehmen, durch Deutschland zu wandern?
Also
man muss
vielen,
ja nicht gleich die ganze Strecke abwandern.
Ja, nein, das ist ja auch genau. Also das Buch soll ja nur Anregungen für kleine Abschnitte geben. Das muss auch nicht unbedingt das sogenannte grüne Band sein, also die ehemalige innerdeutsche Grenze, wobei das sehr spannend ist. Es ging durch 8 Bundesländer, durch die unterschiedlichsten Mittelgebirge bis hoch zur Ostsee.
Und du hast richtig im Dreiländereck angefangen, ne?
Ja, das war Pflicht, ne? Dass wir wirklich im Dreiländereck Bayern, Böhmen, Sachsen angefangen haben. Und nein, es ist einfach so, was vielen gar nicht mehr bewusst ist. Deutschland kann sehr exotisch sein. Und wir haben ja eine der größten Arten Artenvielfalten an Pflanzen und Tieren, zumindest in den gemäßigten Breitengraden. Das hängt einfach mit unserer Struktur
Warum
zusammen.
Warum ist uns das nicht bewusst? Also ich würde jetzt nicht mehr als erstes denken, Deutschland kann auch exotisch sein.
Also vielen ist ja auch nicht, oder andersrum, viele Menschen wissen mehr über afrikanische Elefanten als über den Rothirsch oder das Wildschwein. Da tun natürlich die Medien ihres dazu. Also ich ja letztendlich auch.
Ich wollte gerade sagen, deine ganzen Expeditionen und Reisen haben uns ja eben auch Bären und alle anderen, die wilden, die letzten ihrer Art, alles näher gebracht. Ne?
Aber also ich habe nie den Blick für Deutschland verloren. Nun habe ich auch das große Glück, in einem der letzten oder ich sag mal so, also noch einigermaßen intakten Mittelgebirge Deutschlands zu leben. Also die Nordeifel ist auch sehr artenreich, aber das gibt's in anderen Regionen Deutschlands auch. Man muss halt nur ein bisschen gucken und man muss sich natürlich auch die Zeit nehmen, sich mal hinzusetzen und das Mobiltelefon auszumachen oder eben mal ein Stück zu gehen. Und wenn es nur ein Nachmittag ist, besser sind natürlich schon 2 Tage irgendwo mit einer Übernachtung. Erstens mal kommen die Endorphine wieder schwer ins Wallen und man wird eigentlich in den Morgen- und Abendstunden relativ viele Tiere wahrnehmen. Oft sind diese Begegnungen ja sehr flüchtig nur. Also den Luchs im Harz, also in freier Wildbahn, das waren auch nur 4 Sekunden und dann war er weg und da konnte ich gerade noch die Kamera hochreißen und
Du hast
Foto.
Ein wunderschönes Bild, aber der steht da auf so einer kleinen Anhöhe und hat diese kleinen Puschel da oben an den Ohren. Ein ganz beeindruckendes Foto, aber ich meine, dieses Glück musst du dann natürlich, als Tierfilmer bist du ja wahrscheinlich auch Profi und weißt, wann der richtige Moment ist, aber du wirst ja auch überrascht.
Richtig.
Du weißt nicht, wann er vor dir steht.
Aber selbst wenn du es nur optisch wahrnimmst mit deinen Augen und du hast es erlebt und erkannt und sagst, das kann doch nicht sein, ich habe gerade einen Luchs gesehen oder eine Wildkatze oder einen Schwarzstorch oder auch ganz normale Tiere. Du wirst es am nächsten Tag, glaube ich, im Büro erzählen oder deinem Freund, und wirst begeistert sein. Und diese Begeisterung lässt dich ja auch nachdenken, also über neue Wanderungen und über Schutz. Und man, vielleicht ändert man auch so ein bisschen seine Einstellung dann zur Natur oder zum eigenen Leben. Also das meine ich damit. Wandern verbindet ganz, ganz viel.
Aber dieses Buch ist ja auch eine Begegnung entlang der innerdeutschen Grenze gewesen, nicht nur mit Natur. Dafür stehst du ja. Das bringst du uns ja auch in deinen Film nahe. Dafür bist du auch ausgezeichnet worden. Darüber können wir nachher auch noch gerne sprechen. Aber es ist ja im Grunde auch eine deutsche Wanderung, eine politische Begegnung, eine Begegnung mit Ost und West.
Ja, wobei...
Hat das auch stattgefunden?
Das hat stattgefunden, aber das waren die wenigsten Gespräche, die ich erlebt habe, haben sich eigentlich dann irgendwo politisch entwickelt, sondern es waren eigentlich mehr die Gespräche, die Menschen wollten mir was erzählen aus ihrer Region und aus ihrem Leben. Es waren sehr, sehr schräge Geschichten dabei. Also schräge Geschichten. Also der alte Försterspruch, wenn wir irgendwo ankamen, ich hatte Cleo mit. Also es sind meine
Deine
beste
Hündin?
Freundin. Ja, also charmante Französin, sieht auch super schick aus und guckt auch immer mit ihren
so
langen
rötliches Haar hat sie.
Genau.
Kurzhaarschnitt, das finde ich schon mal super.
Und das war oft, also der Hund war ganz oft wirklich der Beginn des Gespräches, dass die Leute sagten, schöner Hund, feiner Kerl. Musst dir vorstellen, du kommst abends in so eine alte Rhönenkneipe rein. Es hatte geregnet, wir waren pudelnass und du machst die Tür von dieser alten Kneipe auf. Also es war im Hessischen, nee, im Bayerischen. Und du machst die Tür auf, bist in so einer alten Kneipe und denkst, die drehen hier gerade einen Ganghofer-Film. Also so kam mir das vor. Keiner sagte was, alle gucken uns an und das Erste, was einer sagt, feiner Kerl. Damit meinte er den Hund, ja. Und Cleo war immer männlich. Es
das
war
hat
immer,
den Bann dann gebrochen.
Ja, genau. Und schon war das Gespräch da und dann entstand eine tolle Unterhaltung und die haben mir halt erzählt von ihrer Arbeit und von der Rhön, von dem Moor und die vielen Tiere, die da leben.
Das aber heißt, du warst neugierig, du hattest aber eigentlich gar keinen Plan an bestimmten Fragen, etwas, was du wissen wolltest im Hintergrund für dieses Buch. Du bist wirklich losgelaufen und warst offen für die Begegnungen, die dir dann entgegengekommen sind.
Genau, das ist ja der ganz große Reiz, dass du nie weißt beim Wandern, also du hast deine Route so ungefähr. Wir sind ja auch manchmal von dieser Route abgewichen, aber du weißt nie, wem du begegnest, was dich erwartet. Und da ich ein neugieriger Mensch bin, war ich morgens immer schon gespannt, wenn ich aufwachte, entweder in der Pension oder im Zelt, was wird wohl heute Nacht bis heute Mittag oder Nachmittag passiert sein? Und das Interessante ist, es passierte immer wieder was Neues. Ja. Und das hätte selbst ich als alter Oberförster, der nun viele Jahre im Wald verbracht hat, hätte ich nicht erwartet.
Aber es hat sicherlich auch was mit deiner Kindheit zu tun. Also ich will nochmal auf dieses Innerdeutsche zurückkommen. Du bist in der ehemaligen DDR geboren, du bist geflüchtet mit 16 Jahren und im Westen hast dann deine Ausbildung gemacht, auch viel erlebt, von hier aus auch deine Karriere gestartet, die Wiedervereinigung erlebt und vielleicht über dieses deutsch-deutsche Thema sprechen wir gleich. gleich noch.
Prima.
Wenn ich mir vornehme, Andreas Kieling, 1400 Kilometer durch unser Land zu wandern, was packe ich denn dann in meinen Rucksack?
Ja, es kommt immer darauf an, wo du lang wandern möchtest, aber auf alle Fälle ein kleines Zelt, ein Schlafsack, der dich zur Not auch mal nachts ein bisschen warm hält. Nun ist Deutschland ja nicht so Nordkanada oder Alaska, wo du auf dich selber angewiesen bist. Und ganz wichtig, ein Fernglas und ich denke auch einen kleinen Fotoapparat. Und wenn man einen Hund dabei hat, auch ein bisschen Hundefutter, weil nicht an jeder Ecke gibt es das zu kaufen.
Also all das war in deinem Rucksack.
Es war noch mehr drin.
Noch mehr drin. Okay, was noch? Komm, was sind die Geheimtipps eines Abenteurers? Was, du hast bestimmt so einen Gaskocher und so ein Fahrtmesser oder sowas.
Ja, genau, so ein kleines Ding. Und dann natürlich auch wirklich immer ein bisschen Nahrung. Also auch wenn man in Deutschland ist, aber sagen wir mal so ein Energieriegel oder so ein Müsliriegel ist wirklich nicht schlecht. Oder ein Stück Schokolade, wenn du sagst, oh, ich habe ja noch 7 Kilometer vor mir. Jetzt belohne ich mich mit einem Stück Schokolade und dann geht's weiter. Und also das sind so die Sachen. Und dann natürlich individuelle Sachen. Also Deutschland, das für mich bedeutete das ja auch entdecken. Und wenn ich entdecke, dann habe ich natürlich immer so, da habe ich natürlich auch ein Messer dabei, eine Taschenlampe, auch mal noch eine Landkarte. Ja, also um vielleicht auch mal abseits der Wege ein bisschen zu gucken, um mich wieder neu zu orientieren.
Das machst du. Ich würde natürlich schön auf meinem Wanderweg bleiben.
Wirklich?
Aus Angst, dass ich den nachher nicht wiederfinde. Nein. Aber abseits der Pfade sieht man natürlich auch ganz spannende Sachen. Trotzdem sagst du, diese Wanderung war für dich eine sehr emotionale Reise. Warum?
Naja, also das, was du eben schon erzähltest, also ich bin in Thüringen geboren, also komme aus dem Thüringer Wald, aus Gotha und bin mit 16 aus der DDR geflüchtet. Das war wahrscheinlich eine der spektakulärsten Fluchten, die ich so kenne. Und vor allem ich kann
geschwommen.
Ja,
du
ich
bist,
bin
schwimmend geflüchtet.
Naja, durch die Donau geschwommen, bin dabei angeschossen worden, hatte einen Steckschuss im Rücken und von einer Maschinenpistole und habe mich mit Ach und Krach dann nach Österreich retten können.
Bist dann weitergeschwommen?
Weitergeschwommen und noch ungefähr 1,5 Kilometer gerobbt, also habe dann die Beine hinter mir hergezogen. Ich war querschnittsgelähmt, also für eine Zeit jedenfalls. Die Kugel traf also im Rückenbereich kurz neben der Wirbelsäule. Also es war sehr, sehr, sehr abenteuerlich. Und es war wirklich direkt auf der Grenze.
Und lebensbedrohend, muss man ja auch
total,
sagen. Also es hätte ja auch
total
sein können, dass
dir
keiner geholfen hätte.
Hat mir auch nicht. Ich habe mich selber noch bis zu diesem österreichischen Dorf geschleppt und bin dann trotzdem gerettet worden. Und natürlich, wenn man so auf diesem deutsch-deutschen Pfad entlang wandert, also als wir zum Beispiel Point Alpha erreicht hatten, hier in Hessen, ja, da kochte auch sehr viel in mir wieder hoch. Und ich habe dann in dieses Fulda Gap reingeguckt und habe mir das so vorgestellt, wenn da wirklich ein paar tausend Panzer angerollt wären. Ja. Und da kamen diese alten Jugenderinnerungen wieder. Meine Mutter war eine Zeit lang mit einem russischen Offizier zusammen. Ist eine sehr interessante Geschichte im Buch, also ein bildhübscher Mann, also so habe ich den in Erinnerung.
Auch eine bildhübsche Mutter, muss man auch mal sagen.
Auch, genau, da gehören immer zwei dazu. Und da kam also ganz viel Emotionales aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit hoch, was ich eben auch in dem Buch dann verarbeitet habe. Und ich habe wirklich oft auf dieser Wanderung durch Deutschland oft ein Kloß im Hals gehabt, feuchte Augen auch, war emotional sehr berührt. Aber nicht nur aus meiner Jugend und Kindheit heraus, einfach aus der Tatsache heraus, dass ich Menschen getroffen habe im Wald oder in kleinen Dörfern, die man sonst eben so nicht so ohne weiteres trifft, ja, und die mich sehr berührt haben. Es waren tolle Gespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen, also vom letzten Vogelfänger im Thüringer Wald bis eben hin zur schönen, sehr attraktiven Försterin oder eben ein Franziskanermönch oder eine alte Dame am Schalsee, also kurz vor der Ostsee oder eben Brockenbenno, also im Harz, eine völlig schräge Figur, die irgendwie 6000 Mal bisher den Brocken bestiegen hat.
Ja, dieser 80-Jährige, den wir nochmal wieder hochgehen.
Ja, aber
dieser Angler ist auch super, der seinen Platz nicht verrät.
Ja, Karpfenklaus, ne?
Ja, genau.
In Hirschberg an der Saale. Also alles
ist
so
mein Favorit.
Ist es, ja? Ja, meiner war es auch lange Zeit.
Ich habe meinem Bruder jetzt gerade einen Kurs im Fliegenfischen geschenkt. So.
Schick ihn bitte zu Karpfenklaus nach Hirschberg und er wird begeistert sein. Vor allem diese Apotheke, wo wir uns kennengelernt haben, es regnete mal wieder. Du kommst in so eine Apotheke rein, in so einem Mini-Ort, ja, also in Thüringen. Und in dieser Apotheke gab es halt normale Medikamente. Es gab eine homöopathische Abteilung. Es war eine Poststelle, es gab einen Schnapsladen und du konntest in dieser Apotheke noch Angelscheine kaufen. Also wo gibt's denn solche Apotheken noch?
Also es ist was das Schöne wirklich ist, man sieht diese Personen, wenn du sie beschreibst, und das ist ja eine wunderbare Leistung des Autors, dann auch tatsächlich vor sich. Also du nimmst uns mit auf diese Reise und ich habe das Gefühl, ich habe Karpfenklaus schon getroffen.
Sehr
und
das gut.
Ist natürlich wunderbar. Aber nochmal darauf zurückzukommen, wenn man mit 16 sagt, man verlässt das Elternhaus, Freunde, Netzwerk und bricht auf, dann ist das ja auch ein ganz markanter biografischer Meilenstein.
Ja, total. Es ist praktisch wie eine Wiedergeburt oder ein zweiter Geburtstag, den ich da erlebt habe. Also wie gesagt, 16. Oktober 76 war das für mich. Und das hatte natürlich viele Gründe. Also die DDR war natürlich schon, also es war kein schlechtes System. Also für Jugendliche wurde eine Menge getan. Die wurden natürlich manipuliert. Wir haben es zum Teil gar nicht gemerkt, haben es auch nicht so wirklich hinterfragt. Dann habe ich immer schon als Jugendlicher, also ich liebe halt Bücher. Ich habe alles gelesen von Jack London, von Ernest Hemingway, Mark Twain. Mein erstes Buch in meinem Leben war Robinson Crusoe. Und da habe ich immer gedacht, Mist, so toll wie das ist, aber all das wirst du nie erleben können, weil du halt in diesem großen, irgendwie ganz schicken Gefängnis bist, ja, und da nicht rauskommst. Und dann war halt die Konsequenz da. Und
also gesagt, das war okay. die ursprüngliche Motivation, reisen zu können, die Welt zu entdecken und all das zu sehen, was du in den Büchern gelesen hast.
Es war nicht Bananen essen können, satt oder Schokolade, ja, oder tolle Klamotten zu haben, sondern also wir waren ja in der DDR irgendwie schon ein bisschen, beschreibt das ja auch, das war schon so eine sehr eigene Welt, also im Vergleich jetzt zum Westen. Also der Westen war damals so unser großes Schaufenster und wir konnten ja auch rüberblicken. Und natürlich spielten da auch gewisse materielle Sehnsüchte mit eine Rolle. Für mich war das nicht entscheidend. Und das zieht sich ja eigentlich auch durch mein ganzes Leben. Als ich rüberkam in den goldenen Westen, habe ich natürlich auch erstmal Bananen satt, ja. Aber dann bin ich zur See gefahren und habe die Welt entdeckt. Und als ich das hinter mir hatte, wurde ich dann halt Tierfilmer, also zwischendurch noch Förster in der Eifel. Und dann auch diese Wanderung durch Deutschland. Also das sind alles, mein Leben war immer, ich war immer neugierig.
Und die Sehnsüchte haben sich ja, zumindest beruflich kann man das ja sagen, dann tatsächlich erfüllt. Und über diese erfolgreichen Abenteuerreisen sprechen wir gleich. Ach, ist doch schön, wenn man seine Gäste am Sonntagmorgen glücklich machen kann mit der aktuellen Bestsellerliste. Und Andreas Kieling hat gerade auf Platz 12 geschaut und gesagt, ich bin ein bisschen stolz.
Ja, kann's bin auch ich sein. Auch. Ja. Jahrelang schreibe ich Bücher über die entlegensten Orte der Erde. Ja, also Ringe mit Eisbären und schlag mich mit Komodowaranen rum und guck nach Schneeleoparden. Ja. Und die Bücher sind immer gut gelaufen, also auch die letzten. Und jetzt auf einmal, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal so, banales Thema, Wandern durch Deutschland. Und du bist in der Spiegel-Bestsellerliste.
Ja, siehst du mal, grandios. Aber du hast ja auch Luchs, Biber, Seeadler, Wildpferden bist du begegnet. Was hast du denn gedacht, bevor du dein erstes Buch geschrieben hast, mit welcher Thematik du aufkommen musst, damit du mal ein Bestseller landest?
Ja, wahrscheinlich irgendwie eine erotische Beziehung mit einem Berggorilla-Weibchen und dann noch die 13-jährige Häuptlingstochter im Kongo verführen. Und dann bist du im Gespräch.
Gut, dass du standhaft geblieben bist.
Gut, ja, bin ich auch, ja. Bin ich wirklich.
Beim Gorilla-Weibchen, ne?
Nein, Deutschland ist ja voller Entdeckung und lässt einen immer wieder staunen. Und wir haben ja Tiere, wir haben ja so viele Tiere in Deutschland, die praktisch nie jemand sieht, weil sie überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv sind. Und wenn man sie mal sieht, dann sind die Begegnungen, was ich eben schon sagte, ganz kurz nur. Und die meisten sagen dann, ich glaube, ich habe einen Reiher gesehen. Dabei war es vielleicht einer der seltenen Schwarzstörche. Also Hessen hat zum Beispiel die höchste Schwarzstorchpopulation in ganz Deutschland. Aha. Es wird kaum ein Hesse wissen. Aber die es wissen, sind natürlich sehr stolz drauf. Und das hängt damit zusammen, weil Hessen das waldreichste Land ist in Deutschland.
Was war denn für dich sonst noch neu auf dieser Reise? Was sind so Begegnungen gewesen, von denen du nur mit Mensch, Tier oder Natur, von denen du sagst, das hat mich wirklich berührt oder überrascht. Also weil du bist es ja gewohnt, lange an einem Ort zu lauern, bis dann ganz exotische Tiere vor deiner Linse auftauchen.
Also ein Tier, was mich zum Beispiel sehr verblüfft hat, das ist die Flussperlmuschel. Also Cleo und ich, wir kamen an so einem kleinen Bach vorbei, das war noch im Frankenwald und auf einmal sehen wir da so einen Typ in so einem Quellbach mit so einer Plastikschüssel unten im Bach rumhantieren. Ich dachte erst, das ist so ein Hobby-Goldwäscher. Und dann kam er näher ran, dann habe ich Hallo gesagt und der war völlig vertieft in seine Arbeit und irgendwann, also im Wald erschreckt man ja schon mal. Und dann waren wir ganz nah an ihm dran. Dann guckte der nur hoch, sagt, was machen Sie denn hier? Und sagte, ja, ich suche nach Flussperlmuscheln. Und das ist ja nun ein sehr seltenes Weichtier geworden. Und das war früher ein amtlicher Beruf in Bayern und in Hessen und auch in Thüringen. Flussperlmuschelsucher und Sammler. Das wurde sogar weitervererbt. Und er sagte halt, na, die Flussperlmuschel ist sehr selten geworden, weil unsere Bäche eben nicht mehr so klar sind und die ganze Eutrophierung und Verschmutzung und so weiter. Aber eben, da sind wir wie bei dem Thema. Also das Grenzgebiet Gebiet, Deutsch-Deutsch. Da ist ja nicht viel passiert.
In so einem Dornröschenschlaf
eigentlich. Genau, es war Dornröschenschlaf. Und das hat natürlich in gewisser Weise der Flora und Fauna sehr gut getan. Und dann hat er mir halt ganz viel über diese Muschel erzählt und zog so eine aus dem Schlamm raus und sagte, gucken Sie sich die mal an. Die ist wahrscheinlich 200 Jahre alt. Ja. Und da habe ich so gedacht, wie in Deutschland ein Tier 200 Jahre alt? Also wenn du das wieder so als Frage stellst. Und dann hat er eben gesagt, ich glaube nur in jeder zehntausendsten Muschel ist überhaupt eine Perle drin. Also diese sehr teuren Flussperlen. Und die Vermehrung von dieser Muschel ist total kompliziert. Also Muscheln sind ja zweigeschlechtlich und vor der Paarung entscheiden die sich dann, was man gerne sein möchte. Und dann die Larven wiederum von diesen Flussperlmuscheln, die rauschen dann durchs Wasser, landen in den Kiemenbögen von Bachforellen, die es ja nun auch nicht überall gibt, leben da ein Jahr als Parasit und dann irgendwann, wenn die kleinen Muscheln geboren sind oder sich weiterentwickelt haben, graben die sich halt im Sand von irgendwelchen Bächen ein. Das ist jetzt nicht sehr spannend.
Natürlich ist es spannend, du merkst ja hier, wenn ich schon mal nicht dazwischen gehe.
Ja, die Geschichte ist so schräg und außerdem hat mir dieser Herr noch ganz andere tolle Geschichten erzählt.
Ja, aber umso wichtiger, dass die Bäche und Flüsse eben sauber sind, denn genau. Die Bachforelle muss ja eben auch sauber Gewässer haben, um dann diese Perlmuschel dann weiter in den Kiemen tragen zu können.
Und das ist eben das, was ich meine. Du findest in Deutschland sehr viele Indikatoren in der Natur, wo du sagst, die stehen eigentlich noch für eine intakte Welt. Das können auch Pflanzen sein, Orchideen, fleischfressende Pflanzen. Also das können auch Amphibien und Insekten sein. Zum Teil natürlich sind es auch große Wälder. Also der Hainich zum Beispiel ist da so ein Musterbeispiel für. Und oder später in der norddeutschen Tiefebene, wo wir dann durchgewandert sind und haben dann also auch sehr seltsame Tiere entdeckt, wie zum Beispiel Nandus. Also das ist so ein straußenartiger Vogel, der Cleo gejagt hat, ein sehr
dramatisches Foto.
Und der Cleo fast getötet hatte.
Ne? Also die Angst sieht man dem Hund auch an. Du hast dann ja noch Zeit gehabt zu fotografieren, bis du dann gemerkt hast, ich glaube, ich muss noch meine wunderbare,
charmante französische
Hündin retten. Was ist das für eine Hunderasse?
Das ist ein hannoverscher Schweißhund, eine relativ seltene und sehr alte Rasse. Und es ging um Leben und Tod.
Andreas, wir begeben uns gleich, damit sind wir schon beim Thema, in das Themengebiet der Gefahren. Ja, den hast du dich ja auch immer ausgesetzt und irgendwas muss mit dir ja nicht stimmen, dass du immer die Gefahr suchst. Andreas Kieling, wenn du dich auf eine Expedition, auf eine Reise begibst, was ist zuerst da? Das Land, was du bereisen möchtest oder das Tier, was du uns vorstellen möchtest als Tierfilmer? Wie planst du so etwas?
Also ich habe ja 14 Jahre in Alaska gelebt. Also Nordkanada, Alaska war mein Hauptarbeitsgebiet. Ich war eigentlich auf Eisbären und Grizzlies spezialisiert. Habe damals noch viel für die ARD gemacht, aber auch schon fürs ZDF. Und in dieser Region kannte ich mich natürlich sehr gut aus. Ich habe noch einen kleinen Frosch im Hals, muss von heute Nacht sein.
Von deiner Frösche-Rettaktion. Hier, ich gebe dir mal ein Wasser rüber.
Danke. Und es ist eigentlich so, wenn in den letzten Jahren haben wir ja auch sehr viel Neuland beackert. Also wir sind in Regionen, also Kieling-Expedition zu den letzten ihrer Art, ist ja ein eigenes Format, also beim ZDF und bei National Geographic. Und da sind wir auch in viele Regionen gereist, in denen ich noch nie war. Mhm. Und das hat mir oft schlaflose Nächte bereitet.
Also warum?
Weil ich nicht wirklich wusste, was auf mich zukommt. Aber andererseits war natürlich das Besondere an diesen Filmen, dass oft der Weg, also dieses abgedroschene Wort, aber der Weg ist das Ziel, also die Suche nach dem Tier, also das Eindringen in entlegene Regionen oder Vordringen, das war die große Geschichte.
Und all das kommentierst du dann auch. Also wir sind dann mit dir als Zuschauer auch auf dieser Suche.
Und das ist ein sehr erfolgreiches Format. Also dass man sagt, also wir sagen praktisch, wir laden den Zuschauer ein, kommen Sie mit, Sie werden tolle Sachen erleben. Sie müssen da nicht selber hin, weil das ist viel, viel zu beschwerlich für Sie. Mhm. Dafür haben Sie ja mich. Und dann gehen wir praktisch auf Suche und dieses auch sehr authentische. Und wenn ich eben morgens aus dem Zelt komme und die Zahnpasta ist gefroren und die Haare sind klebrig und fettig, dann ist das wirklich so. Dann bin ich eben nicht aus irgendeiner Lodge gekommen und eben erst 10 Minuten vorher ins Zelt.
Sondern vorher in die Maske noch gegangen.
Genau. Nein, dann habe ich wirklich in diesem Zelt. Und die Leute glauben das, weil es auch wirklich so ist. Es ist sehr authentisch und der Zuschauer hat das immer als sehr, sehr positiv und sehr lebendig empfunden.
Aber du versprichst ja auch etwas, dass wir zum Beispiel das Tier, nennen ein Beispiel, irgendeine besondere Lachsart oder sowas
finden.
Und es kann ja auch sein, dass sich das nicht erfüllt.
Doch,
oder also bist du da immer sicher?
Ja, also wir haben bisher so riesen Glück gehabt, also auch bei so seltenen Tieren wie zum Beispiel dem blauen Bären oder die Komodo-Warane oder die Suche nach den Wüstenelefanten in Namibia, dass wir diese Tiere oder indische Löwen, also die letzten indischen Löwen oder asiatischen Löwen, wir haben die Tiere eigentlich immer vor die Kamera bekommen. Und wenn auch die Bilder dann nicht so brillant und so großartig sind, also wie man das vielleicht jetzt aus BBC-Dokumentationen kennt, aber das Suche, also die authentische, abenteuerliche, auch entbehrungsreiche Suche, das ist eben das, wofür ich sage jetzt mal, ich stehe.
Mit deinem Team
Ja, genau. Und da ist noch keiner enttäuscht worden. Ja?
Aber das heißt ja auch, dass du in deinem Gepäck eine ganz riesige Portion Geduld haben musst. Kann man Geduld trainieren? Ja. Weil du sitzt dann da ja und musst warten, dass dieser Moment kommt, in dem das Tier, auf das wir, also die Zuschauer und du, alle warten.
Also ich bin eher sogar ein ungeduldiger Mensch. Vielleicht hört man das jetzt auch so ein bisschen am Mikrofon. Also ich rede gerne und schnell, wobei ich kann auch stundenlang ganz still sein oder tagelang gar nichts sagen. Und ich bin nicht der klassische Tierfilmer. Also ich sitze nicht wochenlang in irgendeinem Fotoversteck oder in irgendeinem Blind und warte auf das Tier, sondern ich versuche immer, das Tier aktiv zu finden. Da kommt
das
mir
kann
meine,
aber auch ganz schön gefährlich sein.
Es kann gefährlich sein, aber da kommt mir auch meine alte Ausbildung als Förster und als Jäger zugute, weil ich bin ja eigentlich ein Jäger mit der Kamera. Mhm. Also ich fährte ab, ich suche Spuren, ich versuche mich in das Tier hinein zu versetzen. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Wüstenelefanten, dann überlege ich natürlich, wo könnten die überhaupt leben. Ja? Gut, ein Wüstenelefant in der Wüste ist kaum zu übersehen, weil er ist ziemlich groß. Aber du musst ihn erstmal finden. Ja? Und dann versuche ich mich halt in so eine Wahrnehmung eines Elefanten hinein zu versetzen. Und
wie
siehe
geht
da,
das? Kannst du das beschreiben oder brauchst du dafür diese Umgebung und auch die Suche?
Ja, also es ist immer ganz gut vor Ort zu sein, dass ich weiß, ein Elefant muss regelmäßig trinken. Allerdings weiß ich natürlich auch schon aus Erzählungen und aus Büchern, Wüstenelefanten gehen nur alle 3 Tage trinken, also an Wasserstelle, während eben der Savannenelefant jeden Tag trinken muss. Dann brauchen die auch relativ viel Futter, dann kommt es drauf an. Die leben ja nur in sehr kleinen Gruppen, weil eben diese Wüstenregion Namibias, also das ist an der Grenze zu Angola gewesen, auch nicht sehr viel Vegetation haben. Und so baue ich mir praktisch mein eigenes Bild, auch so ein bisschen wie so ein Kriminologe zusammen.
Ja,
und irgendwann finde ich dann auch eine Fährte und dann kann ich halt, also ich kann dann an der Fährte beurteilen, die ist frisch, die ist alt, da lohnt es sich nicht dran zu bleiben oder doch hinterher zu rennen. Und irgendwann stehe ich halt vor dieser Gruppe Wüstenelefanten und bin beseelt. Und diese Suche zum Beispiel ist eben ein großer Teil unserer Dokumentation. Und das ist sehr erfolgreich. Wir machen das auch, wie gesagt, für National Geographic. Die finden das grandios, weil die sagen, jo, wir glauben das. Also so wie ihr das dreht, auch mal mit Wackelkamera und so weiter, so ist das wohl wirklich gewesen. Und es ist tatsächlich so.
Und dieser Moment, wenn sich dann all deine Berechnungen erfüllen.
Ja.
Das muss doch ein enormer Glücksmoment sein. Ja. Endorphine, musst du ja aufpassen, dass du nicht vor Glück schreist.
Ja. Und das ist ein ganz gefährlicher Moment, weil in dem Moment bist du emotional so berührt, ja, und vergisst vielleicht auch die Gefahr um dich herum, in der du dich begibst. Also nehmen wir mal an, also gerade Elefanten sind sehr selbstbewusste Tiere, also haben ein ganz starkes Ego. Und da liegt eine ganz große Gefahr drin, dass selbst ich als eigentlich nüchtern denkender Mensch jetzt nicht so das, nicht mehr die Gefahr sehe, also es kann zu einem Scheinangriff kommen oder von dem Tier, sondern dann in meiner beseelten Welt lebe. Und das ist schon ein paar Mal ziemlich nah an der Katastrophe vorbeigegangen.
Jetzt bringt uns unser wunderbarer HR-Küchenchef ganz frischen Kaffee. Wir trinken einen Schluck davon und dann geht's weiter. Wir sprechen über Gefahr. Okay?
Sehr gut.
Was ist für einen Abenteurer wie dich, lieber Andreas Kieling, eine Gefahr eigentlich noch? In unserem normalen Alltag, gibt es da irgendwas?
Also wir wollten ja gerade über Gefahren in der Natur sprechen. Und ich behaupte ja immer, dass die täglichen Gefahren, die uns Menschen in Deutschland so umgeben, also speziell im Straßenverkehr, aber auch Umwelt, dass die viel größer sind als die Gefahren, die ich mich aussetze oder denen ich mich aussetze, wenn ich draußen in der Natur bin. Jetzt bin ich
Würde natürlich jeder Stadtmensch erstmal bestreiten. Weil
aber
du kannst
nur der
ja sagen,
Stadtmensch.
Es gibt, aber wir haben hier ja Regeln. Es gibt Verkehrsordnung, es gibt Ampeln. Wenn ich mich an die halte, ist ja die Chance erstmal relativ gering.
Relativ gering. Also, na gut, also da nenne ich dir jetzt ein anderes Beispiel. Ich habe viel mit Indianern und mit Inuit zusammengelebt und wenn ich denen erzähle, wie unser Leben hier in Deutschland getaktet ist, also gerade auch unser hektischer Verkehr und überhaupt unser Leben, da sagen die, sag mal, das ist doch furchtbar gefährlich. Habt ihr nicht alle einen Schatten? Also, weil die das nicht glauben. No Speed Limit auf den Autobahnen. Also, wir haben ja unsere Limits und wir halten uns ja auch überwiegend dran. Aber ein Naturmensch wird das ganz anders beurteilen, als wir das beurteilen, weil wir gelernt haben, eben mit diesen Gefahren zu leben. Und natürlich gab es jetzt in den letzten 20 Jahren, seit ich Tierfilme mache, auch einige Verletzungen. Ich bin mal von einer Giftschlange gebissen worden, wo es wirklich um Leben und Tod ging. Das war auf den indonesischen Komodo-Inseln. Meine schwerste Verletzung, interessanterweise, hatte ich, also auch körperlich, hatte ich in Deutschland. Das war in der Paarungszeit von den Wildschweinen. Also man nennt das Rauschzeit, wenn die Keiler miteinander um die Gunst der Bachen kämpfen.
Ja, das ist.
Da hat mich ein starker Keiler, der war so 150 Kilo schwer, der hat mich krankenhausreif geschlagen und hatte mir also den Körper so, die Narbe hier
die
im
Narbe
Gesicht
an deiner Schläfe dort
ist noch davon, ja. Und ich wäre fast verblutet im Wald, ja. Das ist aber auch die Ausnahme, weil ich bin wieder.
Hast du dich dem genähert oder falsch
genau,
genähert?
Ich habe die Regeln nicht eingehalten, ja. Ich bin in diesen magischen Kreis eingedrungen und wollte ihn halt sehr spektakulär filmen, was mir auch gelungen ist. Irgendwann kam es zum Angriff und in der Regel lassen Tiere auch wieder von einem ab, wenn sie merken, also er ist unterlegen oder er benimmt sich jetzt zurückgezogen. Ja.
Das bist du jetzt eher.
Ja, genau.
Gut, aber also das musst du ja wissen.
Ja,
und woher
weiß
weißt du, wie du dich in so einer Situation verhältst?
Na,
sprichst du vorher mit einem Experten? Spürst du das? Bist du selbst der Experte?
Ja, das hat viel natürlich mit Erfahrung zu tun. Das hat mit Instinkt zu tun. Viele Tiere, das ist auch interessant, das ist auch auf der Deutschlandwanderung mir wieder bewusst geworden, viele Tiere auf der ganzen Welt benehmen sich sehr, sehr ähnlich oder verhalten sich sehr ähnlich. Tiere sind ja rein instinktgesteuert, die haben kein Bewusstsein und das heißt also immer, also man muss eigentlich nur unterscheiden, ist es ein Fluchttier oder ist es ein Beutegreifer, ja? Und so ist so, und Tiere nehmen uns halt auch sehr unterschiedlich wahr. Mittlerweile haben sich natürlich in so einem dicht besiedelten Land wie Deutschland die Tiere sehr unseren Lebensgepflogenheiten angepasst. Also viele Tiere sind sehr nachtaktiv geworden. Andere Tierarten wiederum in Deutschland haben durchaus aus der Zivilisation ihre Vorteile gezogen. Nehmen wir zum Beispiel Wildschweine, ja. Also die sind, der Siegeszug der Wildschweine in Deutschland ist eigentlich erst gekommen, als diese großen Felder angelegt wurden mit ganz viel Futter, also für die Wildschweine, also Getreide in erster Linie, Mais, Kartoffeln, Hackfrüchte und so weiter. Und so hat sich in Deutschland ganz viel verändert. Aber auf der anderen Seite, wir haben auch wieder Tierarten bei uns. Also nehmen wir mal den Seeadler, der war fast ausgestorben. Ja, es gab noch drei Brutpaare in der alten Bundesrepublik. Mittlerweile haben wir so 570 von diesen Tieren wieder. Und also da hat sich viel getan.
Aber du bist dann jemand, du hast es ja schon gesagt, Entschuldigung.
Ja, nee, die Gefahr, also ich sehe die Gefahr eher ganz woanders. Also ich sehe die Gefahr, dass ich eben zu emotional werde, wenn ich mit Tieren auf du und du bin. Das passiert zwangsläufig, wenn man also lange irgendwo draußen, also Beispiel, ich bin lange draußen in Alaska, manchmal 2-3 Monate in der Wildnis gewesen, habe im Zelt geschlafen, habe mich aus der Luft versorgen lassen, ist irgendwann immer so eine kleine Supercup gekommen, hat neue Batterien gebracht, ein bisschen Lebensmittel und irgendwann merkt man auf einmal, man riecht anders, man hört anders, man fühlt anders. Das ist mir und Cleo übrigens auf der Deutschlandwanderung auch passiert, also wenn man so intensiv in der Natur ist, dass die Sinne wieder schärfer werden, also die Sinne für Natur, nicht die Sinne für Computer und
so weiter. Und dann ist die Emotionalität wo die Gefahr noch?
Naja, Du denkst auf einmal, du bist ein Teil dessen, ja, und du fühlst dich auch stärker, souveräner und wirst auch manchmal vielleicht leichtsinniger. Also selbst
du überschätzt dich.
Ja, man überschätzt sich. Selbst ich glaube dann manchmal, die Wand, die kann ich klettern oder auf den Baum komme ich noch hoch, weil oben irgendwelche Hirschkäfer sitzen.
So eine Art Abenteuerrausch oder so ein High-Zustand?
Ja, genau, das erlebt ja jeder Sportler, das erlebt jeder Kletterer, das erlebt ja auch der Wanderer oder der Mountainbiker, der sehr intensiv unterwegs ist und das erlebt auch der Tierfilmer, also ich. Jedenfalls Menschen, die sehr emotional und sehr mit Leidenschaft an die Sache rangehen. Und dann kann das auch schon mal nach hinten losgehen. Ja. Wir haben auf unserer Wanderung so ein Ding gehabt, da bin ich mit einem Berufstaucher im Ahrenssee, das ist die Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, getaucht. Der See ist sehr tief und das war für mich auch so Rausch der Tiefe, ja, und dieses Entdecken eines tollen Sees in Deutschland. Und auf einmal waren wir 35 Meter tief, es war total dunkel und das Wasser wurde eiskalt und ich war erst beseelt von dem, was ich sah und was ich filmen konnte und auf einmal kam Panik auf.
Ja, das glaube ich, dass man dann in so einem Rausch ist und dann plötzlich erkennt, wenn man wahrscheinlich wieder in einer anderen Situation ist, gut, dass das jetzt überstanden ist. Und du nimmst ja erstaunlicherweise mittlerweile deinen Sohn, ich glaube, der ist 18 oder 19, auch mit auf Expeditionen. Und vielleicht reden wir über diese Familienausflüge, ist ja das völlig falsche Wort bei Andreas.
Das ist ein sehr spannendes Thema, ja.
Ganz spannendes Thema, ja. Gleich noch. Andreas, ich muss es ja sagen, mit dir vergeht die Zeit hier wie im Fluge. Ja? Es ist schon kurz nach halb eins und ich habe noch so viele Fragen.
Ja? Das ist ein gutes Zeichen.
Ja, ist ein gutes Zeichen. Ich hoffe, es geht den Hörern natürlich genauso. Wir haben eben ganz kurz angesprochen, du hast zwei Söhne, bist verheiratet und einer deiner Söhne, der Erik, ist jetzt 17 Jahre alt und den nimmst du mit teilweise schon auf deine Expeditionen und Abenteuer, wahrscheinlich in der Ferienzeit, gehe ich mal von aus. Mich würde interessieren, ob der Blick eines 17-Jährigen auf all das, was du uns dann zeigst als Zuschauer, anders ist als deiner.
Der ist definitiv anders, weil er ist natürlich aus einer anderen Generation und beide sind so im Alter von 9 Jahren das erste Mal mitgewesen. Also wenn ich jetzt mitgewesen heißt, also auf großen Reisen. Erik war damals 9 und da habe ich ihn 3 Monate mit nach Alaska genommen. Dafür ist er schulbefreit worden. Wir hatten ein Lernprogramm dabei und wir sind damals mit einem Segelboot an den Aleuten lang gesegelt. Das ist die längste Inselkette der Erde, geht fast bis rüber nach Kamtschatka. Und das hat ihn sehr nachhaltig beeinflusst und auch fast geprägt. Und davon zehren wir beide eigentlich heute noch. Das war natürlich auch ein ganz intensives Zusammenleben, also zwischen Vater und Sohn. Danach war mehr so ein Verhältnis großer Bruder, kleiner Bruder. Bei meinem jüngeren Sohn ist das eher so, der ist etwas vorsichtiger, ja. Das merkt man schon. Der ist auch sehr gerne draußen in der Natur, aber immer in Verbindung mit Sport. Also Klettern, Radfahren, Bergsteigen, Wandern, Kanufahren. Also das ist mehr so diese Outdoor-Aktivitäten.
Aber du bietest natürlich auch ganz viel als Vater den Jungs an, was sie dann annehmen können. Das ist ja schon außergewöhnlich.
Ja, das ist insofern auch außergewöhnlich, weil ich glaube, immer permanent ein schlechtes Gewissen habe, weil ich ja sehr viel unterwegs bin. Und wenn ich dann da bin in Deutschland, also dann möchte ich natürlich auch ein guter Vater sein. Das führt sehr oft zum Konflikt mit meiner Frau, weil die natürlich sagt, hör mal, ich bin für das Tagesgeschäft zuständig und wenn du kommst, machst du mal einen auf Super Daddy und ich muss mich mit den anderen Sachen rumärgern. Aber die Frage, die wir uns ja ganz oft stellen, also wie kannst du heute junge Menschen, egal ob Kinder, Jugendliche oder fast Erwachsene, überhaupt noch für die Natur begeistern? Und ich finde, es geht nur über diese abenteuerliche Naturschiene.
Aber wer kann sich das leisten, 3 Monate mit seinem Sohn auszusteigen? Ja, glaubst du, das ist für jeden in der Form möglich?
Nein, das
kann
natürlich
das auch
nicht.
Eine einwöchige Tour durch einen Taunus sein?
Das kann noch weniger sein, glaube ich. Das kann in dem Moment sein, wo Vater oder Mutter oder alle mit dem Mountainbike irgendwie durch die Wälder radeln, ja? Oder mit einem Kanu sich mal auf eine kleine Tour einlassen oder nur mit Inlineskatern irgendwo unterwegs sind oder eben wandern. Mhm. Und ich glaube, diese Nähe, die du eben zu Hause nicht mehr schaffen kannst im Tagesgeschäft oder am PC, ja, oder vor der Playstation, die kannst du halt draußen wieder erzeugen und die bekommst du auch mit deinen Kindern hin. Umsonst gibt's nicht so viele Heilkurse und Bewährungsproben draußen in der Natur. Also ich halte das für wichtig. Auch letztendlich aus dem Grunde, weil es so ein Basiswissen und Gefühl vermittelt, was, glaube ich, auch im modernen Leben ganz, ganz, ganz wichtig und entscheidend ist. Mhm. Und wo man sich immer wieder dran zurückerinnern wird. Also das, glaube ich, das ist einfach eine tolle Sache.
Ja, und was dann eben letztendlich für Familie auch eine Bindung schafft. Glaubst du denn mal, dass er in deine Fußstapfen treten wird?
Also bei Erik sieht das gerade ganz gut aus. Also der wollte eigentlich erst Förster werden und hat sich jetzt mehr so in Richtung, also das nennt sich Mediengestalter Bildton, entschieden. Also da ist er auch angenommen worden und wird das machen. Tore, der ist mit 12. Also
aber zum Spurenlesen wäre ja so eine Försterausbildung nicht schlecht, ja, wie du
ja,
uns gesagt hast.
Ja, Försterausbildung kann nie schaden im Leben. Also du lernst da eine Menge, auch wenn du später was ganz anderes
Man
machst.
Man darf natürlich keine Angst haben im Wald.
Genau, also der Wald, der dunkle Tann darf einem nicht Angst einmachen.
Bist du glücklich? Du leuchtest und strahlst so. Also du bist,
ich bin
hast
momentan,
schon das
ja,
gefunden. Was dich
ja,
auch mit Glück
also
erfüllt.
Ich bin eigentlich mit meinem Leben sehr zufrieden und ich weiß auch, dass ich privilegiert bin natürlich und ich bin aber auch noch voller Ideen und ich freue mich auch, dass ich heute hier bin und dass wir so ausführlich erzählen können. Das ist ja heute auch nicht mehr normal. Ne?
Das stimmt. Ja. Ich freue mich natürlich, dass du heute mein Gast warst und weißt, was mich beruhigt, dass auch Abenteurer wie du jetzt schon meine Brille brauchen.
Naja, klar. Das
ganz banal, ja, wenn du da im Unterholz liegst. Und wir wollen das den Zuschauern nicht noch vorenthalten. Oder durfte ich das jetzt nicht verraten?
Doch, habe ich keine Probleme
mit. Dass ich da dein Image irgendwie zerstöre.
Nein.
3. Mai und 10. Mai, große Pandas, Anacondas, Berggorillas, ich wollte gerade sagen, silberne Tiger. Nein, ich habe jetzt meine Brille auch auf. Sibirischer Tiger kommen darin vor, 7:45, wie immer. Expedition, Keeling-Expedition, da können wir dich sehen.
Im ZDF.
Im ZDF natürlich, heute haben wir dich gehört. Alles weitere unter www.hr3.de, wer noch mal überlegt, wo er die nächste Expedition mit seinen Kindern hinwagen kann. Ja, danke, dass du mein Gast warst.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß
Erfolg
gemacht.
Viel Erfolg für deine ganzen Projekte und komm immer gesund hier wieder nach Hause. Ne?
Danke.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3